nur Golf auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nur Golf auf meinsportradio.de. Sergio Garcia brilliert beim Heimspiel in Valderrama. Justin Thomas setzt in Korea seinen Superlauf fort. Lydia Ko startet in Thailand eine sensationelle Aufholjagd, kann aber dann am Ende doch nicht an Eun Hye-ji rankommen. Die Koreanerin gewinnt nach über 8 Jahren wieder ein LPGA-Turnier. So lange musste Bernhard Langer für seinen nächsten Sieg nicht warten. Der hat einen Mega-Finish hingelegt, auf der Champions Tour auch wieder gewonnen. Und außerdem hatte Marcel Siem am Samstag bei Facebook seinem Ärger richtig Luft verschafft. Es war nicht nur die schwache Leistung in Valderrama, seine eigene, die ihn ja letztlich auf die Palme brachte, sondern vielmehr die Unkenntnis einiger Journalistenkollegen. Diese Themen stehen heute hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de auf der Agenda. Mein Name ist Malte Asmus und an meiner Seite der Kollege Tobias Hennig von golfpost.de. Hallo Tobi.
Hallo Malte.
Dann fangen wir doch auch gleich mal mit Marcel Siem an, mit dessen Ärger. Das Andalusia Valderrama Masters war ja das letzte Event der European Tour in diesem Jahr, in dem ja quasi das volle Feld startberechtigt ist, volle Kapelle also in Spanien. Entsprechend auch die letzte Chance, sich direkt das Tourticket für die neue Saison zu holen. Einige mussten da ja noch zittern. Daniel Brooks hat es zum Beispiel geschafft, mit seinem 3. Platz in Valderrama sich noch in die Top 100 des Race to Dubai zu spielen. Jamie Donaldson als 4. Platzierter ebenso. Wade Ormsby als 5. auch und Ashley Chesters als T12 und Ricardo Gouveia als T23 haben auch noch das Ticket sich geholt. Marcel Siem, der war schon vor dem Turnier in Valderrama eigentlich qualifiziert, aber das haben einige Kollegen bei Sky und auch bei golf.de offensichtlich nicht so richtig mitgekriegt und das hat Marcel ziemlich geärgert, Tobi.
Allerdings, und das hat ihn natürlich zu Recht geärgert, man muss fairerweise aber dazu sagen, dass es dieses Jahr eine neue Situation war auf der European Tour, dass nämlich nicht mehr wie bis letzte Saison noch die Top 110 der Order of Merit der European Tour die Tourkarte behalten, sondern es dieses Jahr eine neue Regelung gibt, nämlich dass nur noch die Top 100 die Tourkarte halten. Und diese Rangliste listet das gesamte Preisgeld auf, das Gesamtpreisgeld aller Spieler. Und dann gibt es aber zusätzlich dieses Jahr noch eine zweite Rangliste, die sogenannte Access List. Und über die qualifizieren sich nochmal 10 Spieler für die European Tour Saison 2018. Der Unterschied zwischen diesen beiden Ranglisten ist jetzt ganz einfach, dass diese Access List die Gesamtpreisgelder minus des Geldes aufführt, das bei Rolex Series Events verdient wurde. Die Race to Dubai Rangliste kumuliert alle Preisgelder, die auf der European Tour verdient wurden und ist die normale Order of Merit. Und diese und über diese Access List wäre Marcel Siem auf jeden Fall qualifiziert gewesen, weil er tatsächlich bei allen Rolex-Events, bis auf in Frankreich, bei der Open de France, nämlich den Cut verpasst hat. Das heißt, alles, was er verdient hat, mehr oder weniger alles, was er verdient hat, hat er bei Turnieren verdient, die halt in diese Access List reinzählen. Und da wäre er erst oder weiter, glaube ich, gewesen. Jetzt hat es tatsächlich aber noch über die normale Order of Merit, über das Race to Dubai, über die normale Race to Dubai Rangliste geklappt. Das heißt, er muss gar nicht auf diesen Umweg zurückgreifen. Und diese Access List ist neu und anscheinend nicht bis zu allen durchgedrungen. Und daher hat Marcel Siem wohl etwas verärgert wahrgenommen, dass der ein oder andere da berichtet hat, dass er raus ist.
Und ihn schon quasi in die Qualifying School versetzt haben, ohne dass das eigentlich nötig ist. Also ein bisschen mehr Recherche hat Marcel Siem da angemahnt, das in durchaus scharfer Form kritisiert, aber ich denke, das ist auch irgendwo sein gutes Recht, denn man muss sich ja auch gegen schlechte Nachrichten, die über einen kolportiert werden und die dann beim normal nur so am Rande Golf Interessierten ankommen, natürlich auch ein bisschen absichern.
Ja, ich weiß gar nicht, ob man die Nummer jetzt so hochhängen muss. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe davon gelesen bei Marcel Siem. Ich habe weder bei Sky noch bei den Kollegen von golf.de großartig was mitbekommen, dass sie ihn da rausgeschrieben haben, quasi aus der Saison. Das habe ich selber gar nicht mitbekommen. Kann mich da jetzt auch nur auf Marcel Siem verlassen. Der hat ja auch, wenn ich mich recht entsinne und eben nochmal in den Post reinschaue, hatte er nicht auch Gregor Biernat irgendwie persönlich genannt?
Ja.
Ja, genau. Und da muss ich auch sagen, ich meine, Gregor Biernat ist ein Kollege, mit dem wir auch öfter schon den Golf Post Talk machen, der sehr regelmäßig da dabei ist. Und also um den mal in Schutz zu nehmen, also das ist ein guter Journalist und der will kein was Böses und der recherchiert sorgfältig und genau das gleiche würde ich mal von den Kollegen von golf.de behaupten. Und ich kann mich erinnern, da auch bei den Münchner Kollegen auf der Seite vor einigen Wochen auch was über die Access List auch tatsächlich gelesen zu haben. Also es ist, glaube ich, von allen bewusst, dass es das gibt. Ich weiß nicht, was Marcel Sieben da jetzt im Einzelnen aufgenommen hat, was ihn dann so verärgert hat. Aber ich denke mal, in der deutschen Golf-Medienwelt ist diese Access-List durchaus bekannt. Und ich meine, gut, ich meine, das Jahr ist halt auch nicht so gut gelaufen für Marcel Sieben und war jetzt, weiß ich nicht, vielleicht auch so ein bisschen der Ärger noch dabei und alles in allem. Aber ich meine, am Ende ist wichtig, er behält die Tourkarte. Wir sehen ihn nächstes Jahr wieder und nächstes Jahr will er wieder voll Gas geben und da können wir uns alle drauf freuen und sei jetzt dahingestellt, ob da einer vielleicht mal sich irgendwie falsch geäußert hat zu seiner Situation.
Fehler passieren auf Seiten der Journalisten genauso wie auf Seiten der Golfer, das ist menschlich, soll passieren. Am Ende sind alle sicherlich auch dann ja schnell wieder beruhigt und Marcel Sieben sicherlich mit dem Tourticket für die nächste Saison dann auch erstmal wieder beruhigt. Ist ja auch eingeladen worden zur Turkish Airlines Open, kann also da auch noch ein bisschen was zeigen. Wir sind gespannt, wie es für ihn weitergeht. Wenn wir auf die Ranglisten gucken, wer hat's denn, ja ansonsten Martin Kaymer, klar, hat es geschafft. Maximilian Kiefer als 86. auch mit dem direkten Tour-Ticket. Was ist mit den anderen Deutschen?
Ja, ganz interessante Geschichte, weil sich da ganz schön verschiedenste Szenarien jetzt abspielen. Fangen wir mal mit Flo Fritsch und Bernd Ritter mal an. Die hat es nämlich beide erwischt, sozusagen. Flo Fritsch als 113. und Bernd Ritter mal als 125. Die beiden verlieren ihre Tourkarte. Das klingt jetzt erstmal schlimmer, als es eigentlich ist, denn sie verlieren nicht alles. Sie haben zwar nicht mehr diese Superkategorie, die sie zur Teilnahme an allen Turnieren berechtigt, sondern sie werden in die Kategorie, oh je, ich glaube, es ist Kategorie 18 zurückfallen. Das sind jene Spieler, die bis Position 125 platziert sind im Race to Dubai des Vorjahres. Und mit dieser Kategorie, das ist relativ schwierig vorherzusagen. Da muss man dann immer schauen, wie viele andere Spieler aus besseren Kategorien für diese Turniere melden. Aber sie sollten auf ungefähr 10 bis 12 Starts in der neuen Saison mit ihrer Kategorie auf der European Tour kommen. Sie können ihre Kategorie natürlich noch auf Kategorie 17 sind, glaube ich, die Qualifying, also die Spieler, die sich über die European Qualifying School eine Spielberechtigung erarbeitet haben für die neue Saison. Das könnten sie natürlich auch noch machen, insofern sie sich diese Knochenmühle antun wollen. Genau, aber ansonsten geht's auch für die beiden dann nächstes Jahr wahrscheinlich vorrangig auf die Challenge Tour. Mit, wie gesagt, gespickt ungefähr 10 European Tour Turnieren. Hm. Dann, wen haben wir denn noch dabei?
Den Alex Knappe zum Beispiel auf 141 oder Sebastian Heisler auf 142, das Race to Dubai.
Genau, ja, bei den beiden hat sich mehr oder weniger erledigt mit dem Race to Dubai. Im Speziellen hierbei für Alex Knappe. Der wird zwar auch noch eine Kategorie erhalten, da dürfte es aber mehr oder weniger so sein, dass er kaum in Turniere reinkommen wird, weil die Kategorie relativ schlecht ist. Ich habe tatsächlich gerade mal nachgeschaut, also ins Valderrama Masters wäre er mit der Kategorie, die er für nächstes Jahr bekommt, wäre er jetzt in das letzte reguläre Turnier, das jetzt gerade am Wochenende abgelaufen ist, das Valderrama Masters, wäre er reingekommen mit dieser Kategorie. Also ganz ausgeschlossen ist es auch nicht, dass er da noch nächstes Jahr den einen oder anderen Start auf der European Tour hat. Vorrangig wird es aber auch bei ihm Challenge Tour sein. Natürlich steht auch ihm offen, die Qualifying School noch zu absolvieren. Bei Sebastian Heisele haben wir die interessante Situation, dass er rechtzeitig sozusagen die Reißleine gezogen hat, gemerkt hat, hey, es läuft nicht auf der European Tour und das wird auch nichts mehr. Und deswegen jetzt schon das ein oder andere Challenge Tour Turnier eingestreut hat. Und jetzt gerade am Wochenende auf der Challenge Tour bei der Foshan Open, einem Turnier, das mit 500.000 Euro dotiert ist, also so hoch wie kaum ein anderes auf der Challenge Tour. Und damit hat er sich so viel Preisgeld verdient, dass er jetzt nach nur 8 Turnierstarts auf der Challenge Tour diese Saison auf Position 13 der Order of Merit der Challenge Tour liegt. Das ganze Ding heißt Road to Oman, parallel zum Race to Dubai, nur wird das Saisonfinale da im Oman ausgetragen, deswegen Road to Oman. Und dort die 15 Bestplatzierten bekommen auch die volle Spielberechtigung für die European Tour im kommenden Jahr, für die European Tour Saison 2018. Sprich, momentan wäre er über die Challenge Tour für die volle Spielberechtigung auf der European Tour 2018 qualifiziert. Da stehen noch zwei Turniere aus. Die Form scheint hier momentan halbwegs zu passen, zumindest was das Ergebnis jetzt vom Wochenende so verlauten lässt. Das heißt, da kann man halbwegs zuversichtlich sein, dass zumindest der Sebastian Heisele, insofern er, wie gesagt, seine Position unter den Top 15 im Road to Oman hält, nächstes Jahr wieder die volle Spielberechtigung auf der European Tour hat. So, und jetzt hoffe ich mal, dass wir auch bei diesem ganzen bei diesen ganzen Zahlen und ganzen Optionen auch keinen Fehler gemacht hat und jetzt nicht wegen uns ein wütender Facebook-Post von einem der genannten.
Da warten wir einfach mal ab, hoffen wir mal, dass es nicht passiert, aber ich glaube, da sind wir so halbwegs auf der sicheren Seite, was diese Prognosen anbelangt und was auch die Analyse von deiner Seite aus anbelangt. Sebastian Heise, also ich sag's nochmal, geteilter Zweiter oder alleiniger Zweiter in Foshan, genau. Minus 13 sein Score, ein Schlag besser als Ryan Evans und den Husing aus den Niederlanden auf Platz 3 und hinter Oliver Farr mit minus 18, der Sieger, der souveräne Sieger des Turniers dort drüben in China. Wer sich keine Sorgen machen muss um die Tourkarte für die European Tour, das ist Sergio Garcia, der hat nämlich in Valderrama nicht nur das Turnier gewonnen, er hat auch die Lifetime-Membership für die European Tour verliehen gekriegt, also der ist in jedem Fall dabei und über seinen Sieg beim Heimspiel, da sprechen wir gleich hier auf meinsportradio.de bei Nur Golf, unserem Golfmagazin, zusammen mit Tobias Hennig von golfpost.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Robert Vogel vom Bundesliga-Special. Jeden Freitag um 12 kriegst du von mir alle Infos zum aktuellen Spieltag. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann schreibe eine kleine Rezension auf iTunes und bewerte das Bundesliga-Special mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Nur Golf auf meinsportradio.de mit unserem Kollegen Tobias Hennig von golfpost.de heute und wir blicken auf das Andalusia Valderrama Masters zurück und auf die Show des Sergio Garcia. Der hat sich wieder einmal auf diesem Platz in eine perfekte Position gebracht, am Ende mit minus 12 das Turnier gewonnen, ein Schlag besser als Jos Luiten, der Niederländer, und die beiden, die lagen vor Daniel Brooks, der Dritter wurde, mit minus 7. Sergio Garcia bei den letzten 13 Starts in Valderrama, da hat er nur einmal die Top 10 nicht geknackt, lag 8-mal in den Top 5, hat er auch mehrfach gewonnen und jetzt wieder bei diesem Turnier. Wir lassen ihn mal kurz sein Resümee ziehen seiner 4 Runden. Das hat er gegenüber den Kollegen der European Tour getan.
It's been an amazing year and to win here at Valderrama at our tournament, it's very special. So really excited about it. It's difficult to describe what it means to win at home and to win at your favorite golf course here at Valderrama for me. But it was a hard day. I played very well, but Joe's, played unbelievable and never let me get away with it or anything like that. So, big club for him too.
Also Sergio Garcia natürlich zufrieden, der war ja nicht nur Lokalmatador, der war ja auch noch Ausrichter, zusammen mit seiner Foundation hat er ja das Turnier ausgerichtet, also Doppelbelastung eigentlich für ihn, Tobi. Er hatte am Anfang der Woche auch schon gesagt, naja, Druck ist es für mich weder, dass ich jetzt zu Hause spiele, noch dass ich jetzt Veranstalter bin, und den Druck hat er auch wirklich nicht gehabt, jedenfalls hat man es an seinen Ergebnissen überhaupt nicht ablesen können.
Nö, das sieht erstmal nicht nach so aus. Andererseits, Druck hast du natürlich immer und vielleicht ist aber auch tatsächlich so, er wird schon als Turnierveranstalter irgendwie noch mehr zu tun gehabt haben drumherum, als das ohne Fall schon für jemanden der Fall ist, der amtierender Masters-Champion ist. Da will nämlich jeder was von dir. Und da werden noch ein paar zusätzliche Pressetermine stattgefunden haben, denke ich auch. Und Ja, aber hat er sich nicht anmerken lassen, hat relativ frei aufgespielt auf einem unfassbar schwierigen Platz. Und ja, du hast eben seine letzten 13 Ergebnisse da angesprochen. Das ist natürlich eine unfassbare Serie, die aber allerdings auch dafür spricht, dass er halt mit diesem unglaublich schwierigen Platz sehr gut zurechtkommt. Vielleicht ist es ein Vorteil für ihn. Ich nehme mal an, er wird als Spanier genügend Runden da schon gedreht haben auf einem seiner Plätze in seinem Heimatland. Und bei einem Platz, der so schwierig ist, ist natürlich Platzkenntnis das A und O. Vielleicht hat ihm das da den ein oder anderen Vorteil verschafft.
Dritter Saisonsieg für ihn nach der Dubai Desert Classic zu Beginn des Jahres, dann natürlich das Masters, dieser umjubelte erste Major seiner Karriere, jetzt der dritte Sieg, sowieso ein tolles Jahr für ihn, auch privat, jetzt geheiratet, im März erwartet seine Frau das erste Kind, also läuft eigentlich alles perfekt für Sergio Garcia momentan.
Das kann man wohl sagen, ja, privates Glück, beruflicher Erfolg, Was will man mehr? Ja, es ist ihm unheimlich zu gönnen. Er hat so lange gewartet auf seinen, gerade mit dem ersten Major-Sieg, dass er ein toller Turnier, dass er ein toller Golfer ist. Das ist seit Jahren bekannt. Ich meine, er hat jetzt auch schon einige Siege auf der European Tour schon geholt. Ich glaube, es sind jetzt mit dem Masters angerechnet, müssen es 14 sein.
Ganz genau.
Der hatte jetzt zwei sieglose Jahre zuletzt auf der European Tour, aber gut. Ist jemand, der regelmäßig gewinnt, der regelmäßig an Ryder Cups teilnimmt. Ja, toll zu sehen, dass er jetzt auch quasi bis in den Olymp aufgestiegen ist und dass er dass das private Glück sich jetzt auch noch eingestellt hat, ist natürlich toll. Kann man nur beneiden und ihn nur beglückwünschen zu allen.
Außerdem eben Honorary Life Member, ich hatte es eingangs ja schon erwähnt, also der wird auf ewig auf der European Tour spielen können und das wird ja auch nur den ganz Großen wirklich zuteil, diese Ehre. Auch im Race to Dubai jetzt pirschte sich an Tommy Fleetwood an der Spitze ran.
Ja, da bin ich tatsächlich auch mal gespannt, was da noch geht. Ich hatte Tommy Fleetwood eigentlich schon so als mehr oder weniger sicheren Sieger des Ganzen auf dem Zettel. Es sind jetzt gut 800.000 Euro, die Sergio fehlen. John Rahm ist da Dritter in der Rangliste. Dem fehlt eine gute Million auf Tommy Fleetwood, den Engländer, der mit knapp 4 Millionen das Race to Dubai im Moment anführt. Es ist natürlich eine Menge Holz und Tommy Fleetwood, er müsste ja schon quasi einen Totalausfall haben bei einem der Turniere und Sergio müsste es gewinnen, damit der Spanier die Lücke schließen kann. Aber ja, ganz ist die Messe noch nicht gelesen. Warten wir mal ab, was in der Türkei, in Südafrika und dann ganz am Ende in Dubai bei der Tour Championship noch passiert.
Im Golf ist ja relativ viel möglich. Auch für Joost Luiten war ja auf der Schlussrunde noch richtig was möglich. Der hat tolle, solide Runden von 66, 70, 71 und 66 am Ende gespielt. Damit auch die 67 von Sergio Garcia nochmal getoppt. Aber es reichte eben ganz knapp nicht, um den Spanier ins Stechen zu bringen. Wie hast du Joost Luiten bei diesem Turnier gesehen?
Ja, eine fantastische Runde gespielt. Auch Joost Luiten hat eigentlich eine relativ solide Saison gespielt. Liegt auf Position 31 jetzt im Race to Dubai. War, glaube ich, vor dem Turnier irgendwas in den 50ern. Das ist in Ordnung. Das ist auch ein Spieler, der jetzt nicht überragend ist, der nicht oft im Vordergrund steht. Umso schöner ist es natürlich für ihn, wenn er mal wieder sich da in Szene setzen kann. Hatte letztes Jahr gewonnen. Ich weiß gar nicht. Ach ja, klar, der KLM Open hat er letztes Jahr gewonnen, sein Heimturnier.
Genau.
Das scheint auch en vogue zu sein, zu Hause Turniere zu gewinnen. Es ist wie gesagt ein Spieler, den glaube ich nicht viele auf dem Zettel haben, der aber wie gesagt ein solides Jahr spielt und jetzt vor allem ein gutes Turnier gespielt hat, sich mit einer tollen Schlussrunde tatsächlich ist ja auch nochmal geschafft, da Druck auszuüben auf Sergio Garcia. Das war ja wirklich sehr eng eine Zeit lang, als Sergio bei 3 unterlag und Luiten bei 5 unter. Da sah es ja tatsächlich nochmal kurz so aus, als könnte es vielleicht doch noch in ein Stechen gehen. Und aber ein Riesenerfolg für ihn, der ihm natürlich im Race to Dubai jetzt auch nochmal wichtige Punkte gebracht hat. Ich denke, die Teilnahme an der Tour Championship, das kann man für jemanden wie Joost Luiten durchaus als als Erfolg werden.
18 von 22 Cuts in dieser Saison geschafft. Also das unterstreicht nochmal das, was du als konstante Leistung gezeigt oder eben beschrieben hattest. Allerdings erst die zweite Top 10 in diesem Jahr. Also ganz vorne war er selten dabei, aber dazu für immer im Preisgeld. Und das ist natürlich auch am Ende bei dieser Endabrechnung wichtig. Immer im Preisgeld. Das wäre Martin Keimer, glaube ich, in dieser Saison auch gerne gewesen. Der hat am Ende den geteilten 27. Platz eingefahren, ist damit auf Rang 46 im Race to Dubai momentan, sollte, wenn alles glatt läuft, eigentlich dann auch beim Saisonfinale dabei sein, aber die Rundenergebnisse 70, 72, 74, 70, im Prinzip auch da noch Luft nach oben. Wir haben ihn letzte Woche, glaube ich, das sagte zumindest unsere Userin Brigitte, die uns regelmäßig zuhört, ein bisschen zu sehr mit Samthandschuhen angefasst.
Ja. Ja, aber es ist immer schwierig, denke ich. Ich meine, jemand mit dem Potenzial von Martin Keimer, ja, natürlich hoffen wir immer alle, dass er irgendwie um Siege mitspielt. Auf der anderen Seite, ja, ist das halt auch nicht immer möglich. Jetzt ist halt immer die Frage, wer hat wie viel Verständnis dafür. Klar, es ist kein dolles Jahr, was er spielt. Es ist seit seinem Riesenkollaps in Abu Dhabi, wo er da einen Riesenvorsprung verspielt hat, läuft es irgendwie nicht mehr so rund. Dann kam irgendwie dieses Jahr auch mal eine Verletzung dabei. Er ist in der Weltrangliste irgendwie um einige Plätze abgerutscht. Nur noch in den 70ern dabei. Ja, also toll ist es nicht, auch nur eine Top-10-Platzierung dieses Jahr. Ich meine, ja, verteufeln kann man es halt trotzdem nicht. Er ist nach wie vor der beste deutsche Golfer. Und es ist im Moment tatsächlich nur Mittelmaß. Man kann es ruhig ehrlich so sagen, aber wenn du der 70. beste Golfer auf der Welt bist, ja, klar. Es ist an und für sich ja eine ehrenwerte Leistung, die eigentlich für ihn spricht. Andererseits, wenn du schon mal die Nummer 1 warst und Majors gewonnen hast, dann erwarten natürlich auch alle, dass du da weitermachst. Ich meine, ich glaube, es erwartet nicht jeder jedes Jahr einen Major-Sieg, aber zumindest sollte jemand wie Martin Keimer tatsächlich mehrfach im Jahr um Turniersiege mitspielen. Ich denke, das muss sein Anspruch sein. Der letzte Turniersieg, der war 2014. Das war, als er zuletzt die PGA Championship, nee, Moment, das stimmt nicht. Die US Open PGA war genau, die war 2010. Als er die US Open 2014 gewonnen hat, das ist sein letzter Turniersieg tatsächlich. Ja, das sind jetzt schon 3 sieglose Jahre. Ich meine, jetzt kommen noch das Tourfinale, das Race to Dubai, die 3 Turniere. Und vielleicht geht da noch was. Ich erwarte es jetzt ehrlich gesagt nicht, weil es natürlich ja, die letzte Form einfach nicht dafür spricht. Andererseits, ja, er hat immer mal wieder schwächere Perioden gehabt, auch vor der US Open 2014 lief es nicht so doll, dann hat er bei einem Major einen rausgeknallt und ist da allen weggelaufen. Drin ist das immer bei Martin Keimer. Ich sehe es im Moment nicht so richtig kommen, vielleicht ist da auch mal wieder eine Pause nötig und nur Urlaub nötig jetzt über den Jahreswechsel oder so und dann mit neuer Energie in einer neuen Saison. Wir werden es sehen. Ich hoffe, das war jetzt ausreichend hart gegenüber Martin Keimer.
Er hatte das Turnier in Spanien ja eigentlich auch gar nicht spielen wollen. Eigentlich war ein Sponsorentermin in Tokio vorgesehen gewesen, der fiel aber aus und so konnte er sich dank seiner Beziehung zu Sergio Garcia, weil er die Telefonnummer von ihm natürlich im Handy eingespeichert hat, sich noch schnell einen Platz buchen. Also durfte dann noch kurzfristig mit reinrücken ins Feld. Florian Fritsch, geteilter 36. Bernd Ritthammer, geteilter 48. Über deren verpasste direkte Tourkarte und deren weiteren Weg hatten wir im ersten Teil unserer Sendung hier schon gesprochen auf meinsportradio.de. Alexander Knappe, ganz knapp hatte er es in den Cut geschafft. Maximilian Kiefer und auch Marcel Siem, die mussten sich dem Cut beugen, auch über ihre weitere Saisonplanung. Haben wir ja schon gesprochen hier bei uns bei nurgolf auf meinsportradio.de und wir springen gleich rüber zusammen mit dem Kollegen Tobias Hennig auf die PGA Tour und schauen, was dort passiert ist. Die PGA Tour war in Korea zu Gast und Justin Thomas, der knüpft offensichtlich wirklich da an, wo er am Ende der letzten Saison aufgehört hat.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com. Das 96-Spiel meines Lebens.
Das neue Hannover liebt Format mit Tobi. In jeder Folge erzählt ein neuer Gast von seinem Lieblingsspiel der Roten. Tiefpunkte.
Wie alle wissen, hatten wir ja ein paar Wochen vorher den tragischen Verlust von Robert Enke.
Höhepunkte.
Aber Kreuz, Asamoah, Linke, da schnellt man heute noch mit der Zunge.
Brennpunkte.
Man hat es eigentlich nicht so recht verstanden, dass man dann doch mit Fronzek in die neue Saison gehen wollte.
Hannover 96.
Eine akustische Reise durch den Fußball von Hannover 96. Das 96-Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Wir kommen zur PGA-Tour hier auf meinsportradio.de bei Nur Golf, unserem wöchentlichen Golfrückblick, heute mit dem Kollegen Tobias Hennig von golfpost.de, und wir schauen auf The CJ Cup at Nine Bridges in Korea. Die PGA-Tour macht also erstmalig Station in Korea und Justin Thomas, der hat sich dort am Ende als Sieger herauskristallisiert. -9, sein Ergebnis im Stechen, setzte er sich gegen Mark Leishman durch. Der hatte auf der regulären Runde ebenfalls eine -9 gespielt, vor Cameron Smith mit -8 und Wee Kim, Lokalmatador, mit -6. Anibal Lahiri auf -5, schlaggleich mit Pat Perez, Jamie Lovemark und Brian Harman sowie Luke List und Scott Brown auf den weiteren Plätzen. Tobi, wenn wir auf Justin Thomas schauen und auf sein großartiges letztes Jahr, ist ja auch nicht zu Unrecht Player of the Year geworden auf der PGA Tour, der zeigt keinerlei Ermüdungserscheinung, wie es scheint.
Nee, das kann man wohl sagen. Jetzt, ja, der gewinnt jetzt monatlich Turniere im August, September, Oktober, jeweils eins. Eins davon war auch noch sein erstes Major, nämlich die PGA Championship im August. Dann bei der Dell Technology Championship jetzt den CJ Cup gewonnen. Ist unglaublich. Er macht das aber auch sehr clever, wie ich finde, nämlich einfach die Form mitnehmen und jetzt nicht wie viele andere erstmal Turnierpause und diese Fall Season, wie die Amerikaner das gerne nennen, nämlich die Zeit nach der abgelaufenen Saison, nach der Tour Championship bis zum Jahresende. Da nehmen sich die großen Namen normalerweise eine Auszeit. Justin Thomas macht das nicht, er nimmt die gute Form mit. Ja, warum sollte er das auch nicht tun, wenn es gerade einmal läuft? Und ja, gleich den ersten Saisonsieg eingetütet. Super Ausgangslage natürlich direkt wieder für den neuen FedEx Cup. Da ist er jetzt auf jeden Fall erstmal mit dabei, selbst wenn er sich demnächst vielleicht selber auch mal ein paar Wochen Pause nimmt. Hat er keinen Stress, keinen Druck. Das ist vielleicht ja tatsächlich auch einer der Beweggründe, sich nämlich irgendwie erstmal direkt den Druck zu nehmen. Wenn man da halbwegs bezahlbar spielt, kann man ja schon eine gute Grundlage für die neue Saison legen. Und genau das hat Justin Thomas getan. Auch wenn er dafür jetzt beim CJ Cup auf der Finalrunde es ganz schön spannend gemacht hat. Wobei natürlich Mark Leishman, das war eigentlich eine ganz witzige Situation, dass die beiden da so im Gleichschritt auf den letzten beiden Löchern, auch wenn sie gar nicht in einem Flight gespielt haben, beide mit Bogey auf der 17 und Birdie auf der 18, dann dieses Playoff erreicht haben. Also sie hätten auch nach der 16 quasi aufhören können. Da wäre es auch so gewesen, aber so war natürlich irgendwie das reguläre, die letzten beiden Löcher nochmal ordentlich Spannung drin. Ja gut, und im Playoff hat er das dann am zweiten Loch mit einem Birdie klar gemacht. Mark Leishman hat seine Bogey gespielt. Beim ersten Umlauf waren beide mit einem Paar an der 18 reingekommen. Deswegen die zweite Wiederholung des Stechens. Ja, es ist ein unglaublicher Typ, wie der auf einmal durchstartet. Lange Zeit sozusagen das schwarze Schaf in dieser Klasse von 12 gewesen, ja, mit den ganzen jungen Major-Siegern, die jetzt alle in den Mid-20ern sind. Und der hat jetzt, ich meine, seit Anfang des Jahres so 4-5 Turniere gewonnen. Letztes Jahr dazu schon zwei Turniere. Stimmt nicht. 2016 ein Turnier, 2015 ein Turnier, 2016 eine Titelverteidigung bei der Sim Classic. Und ja, ist ein toller Typ, auch sehr, sehr bodenständig und trotzdem mit Witz und Humor irgendwie nicht auf den Kopf gefallen. Aber ich meine, das sind die meisten Jungs hier aus dieser Clique, die es da im Moment gibt, um Justin Thomas und Ricky Fowler, John Spieth und wie sie alle heißen. Das ist schön anzusehen, toll, dass die Jungs so erfolgreich sind. Ja, macht Spaß, ihnen zuzuschauen, in allen Belangen, ob auf dem Platz oder neben dem Platz. Das ist einfach tut dem Sport auch gut, solche Jungs zu haben.
Und in der Clique muss Ricky Fowler langsam gucken, dass er Schritt halten kann, denn dem fehlt ja noch der Major-Sieg. Also The Players als quasi fünftes Major hat er ja mal gewonnen, aber so die richtigen vier, da muss er noch was tun, vielleicht ja dann in dieser neuen, beziehungsweise dann im nächsten Jahr in dieser neuen Saison. Mark Leishman, du hast es gesagt, dann im Stechen am Ende der Unterlegene gewesen, aber letztlich wahrscheinlich nicht so traurig wie Scott Brown, der beziehungsweise in Führung liegend auf die Runde gegangen war, Co-Leader war zusammen mit Justin Thomas, aber dann auf der Schlussrunde dann irgendwann aus dem Sattel gefallen ist. Eine 76 am Ende notiert hat und das war dann doch eine Runde, die für ihn relativ früh dann auch schon in die falsche Richtung ging. Double Bogey an der 4 und Double Bogey an der 5.
Ja, nun, es kommt halt immer wieder mal vor, dass Spieler, wenn sie auf die Finalrunde gehen, in einer für sie vielleicht ungewohnten Position, dann schnell nervös werden. Und tja, ich sag mal so, Scott Brown, wenn ich ganz ehrlich bin, ich meine, den Namen hat man tut sich ja schon mal gelesen, aber ich könnte dir jetzt aus dem Stegreif über Scott Brown echt nichts erzählen. Deswegen würde ich jetzt schlicht und einfach mal behaupten, dass es vielleicht für ihn auch doch eine ungewohnte Situation ist, als Leader in den Finaltag zu gehen. Und ja, das ist für den einen oder anderen halt beim ersten Mal vielleicht dann auch zu viel. Und ja, dann zerlegt es dich halt auch einfach mal. Und du sammelst auf vier Löchern drei Schläge auf, zwei Doppelbogies, an der 7 noch ein Bogey dazu. Ja, es ist zumindest hinten raus nicht schlimmer geworden. Das kann man schon mal sagen, als halbwegs positiv festhalten. Aber, tja.
2013 sein einziger Turniersieg bisher auf der PGA-Tour gewesen. Ist also auch schon ein bisschen her. Der ist auch mit 34 schon etwas im fortgeschritteneren Alter, wenn man sich das zumindest mit den Young Guns da vorne dann mal vergleicht. Und auch so die Resultate der letzten Jahre, da waren immer mal gute Ausreißer dabei. 2016 beispielsweise beste Resultate, geteilte fünfte Plätze. Aber wenn man dann auf die Turniere guckt, dann sieht man auch, das sind nicht so die ganz erstklassig besetzten. OHL Classic at Mayakoba, da hat er den geteilten fünften gemacht, beim Sieg von Pat Perez übrigens, und Puerto Rico Open, auch geteilter Fünfter. Da war jetzt die große Klasse nicht am Start. Sind ja auch Turniere, die immer parallel gerne, gerade auch die Puerto Rico Open, die parallel zu anderen Turnieren, größeren Turnieren liegen. Aber das hat Alex Chaker ja auch mal genutzt, um einen PGA-Tour-Sieg einzufahren. Hinterher fragt da immer keiner mehr nach. Aber das erklärt auch, warum wir Scott Brown eigentlich so nicht auf dem Zettel haben. Und ihn hat dann eben diese 76 am Ende noch gekillt. Wenn wir da auch noch, weil wir über Erfahrung sprachen, dann noch mal kurz auf die Scorekarte von Justin Thomas schauen und auf dessen zweite Runde, das war ja eine 74, nachdem er zum Auftakt des Turniers mit einer 63 den Platz komplett zerlegt hatte. Das dürfte wahrscheinlich auch ein bisschen am Wetter gelegen haben, aber mit Wetter allein kann man so eine Schwankung nicht nur erklären. Da ist wahrscheinlich auch gedanklich irgendwie ein bisschen was schiefgelaufen bei Justin Thomas.
Ich denke auch, und soweit ich weiß, ich kann mich noch gut erinnern, wie ich am Freitag ins Büro kam und nämlich auch die Ergebnisse sah und dann direkt die Kollegin fragte, die den Text bei uns auf der Seite geschrieben hatte zu Justin Thomas, und ich fragte auch direkt, war das Wetter schlecht oder was war denn los? Und sie sagte, nö, Wetter war gut, alles in Ordnung gewesen. Ja, das ist unglaublich, ne, dass man von einem auf den anderen Tag bei einem Spieler von der Klasse des Justin Thomas 11 Schläge auf so einem Kurs Unterschied sieht. Fühlt sich ja jeder von uns den einen Tag mal besser und den nächsten mal schlechter. Bei Profisportlern sollte natürlich die Schwankung möglichst gering sein, aber ja, das ist wirklich schon erstaunlich, gerade die Frontnine, drei Bogies. Ich meine, auf der Backnine hat er sich ja dann zumindest irgendwie noch mit ein paar Birdies auch wieder zurückgemeldet. Aber ja, da sieht man, wie schnell das geht, und da sieht man halt auch, dass diese Spieler, ob das jetzt Justin Thomas oder Jordan Spieth oder Dustin Johnson oder wer auch immer das ist, noch viel gravierender sieht man es ja dieses Jahr bei den Europäern eigentlich, bei jemandem wie McIlroy oder Stenson, dass auch wenn die Jungs nicht am Limit spielen, dann reicht das nicht für ganz vorne. Wenn sie am oberen Ende ihres Leistungsvermögens spielen, dann wird es natürlich unfassbar schwierig für alle anderen, da überhaupt auch nur in die Nähe zu kommen. Ja. Wenn sie aber, wie gesagt, auch mal Tage haben, an denen es nicht ganz so gut läuft, dann kassieren halt auch die Spieler mal eine 74. Wobei eine 74, muss man ja auch sagen, ist jetzt eine 2 über auf dem Platz. Und ich meine, 2 über sind ja generell jetzt erstmal noch nicht so schlimm. Es ist ja jetzt nur der Vergleich zu der 73. Und wenn wir dann die restlichen Runden nehmen mit 70 und 72 Schlägen bei dem Turnier, dann scheint ja eher das realistische Ergebnis auf diesem Platz zu sein. Und diese 73 war halt, diese 63 am ersten Tag war halt dann einfach sozusagen für ihn der positive Ausreißer nach oben und ist halt das, was ihn zu so einem Weltklasse-Spieler macht.
Der Player of the Year des letzten Jahres hat also das Turnier gewonnen. Der Rookie of the Year, der landete am Ende auf einem geteilten 72. Platz. Xander Schauffele, der wurde mit plus 17 am Ende, wie gesagt, geteilter 72. Der hatte es geschafft, am zweiten Tag sogar eine 82 zu spielen. Also zweiter Tag hatte es offensichtlich doch irgendwo in sich, ohne dass wir das jetzt direkt so mit Bildern untermauern können. Aber Schauffele 69, 82, 78, 76... Der hat dieses Momentum, wie es jetzt Justin Thomas hat, nicht unbedingt, aber beim Rookie wahrscheinlich auch erklärbar.
Ja, ich denke, das ja kann man so stehen lassen. Ist natürlich schon überraschend gewesen, dass er die Tour Championship gewonnen hat. Ja, ich meine, gut, er hat zum Auftakt auch noch unter Par gespielt. Bei ihm sind es dann sozusagen 13 Schläge, die er sich von einem auf den anderen Tag verschlechtert hat im Vergleich zu dem Donnerstag, zu dem ersten Tag. Und das ist ja jetzt nichts, das macht ihm ja nichts kaputt von dem, was er letztes Jahr gewonnen hat. Und dass du irgendwann mal irgendwie ein bisschen Pause brauchst, ob jetzt körperlich oder im Kopf, optimalerweise beides zusammen. Ich glaube, manchmal lässt es sich halt auch nicht ganz beeinflussen, wann der Kopf halt irgendwie dann einfach mal beschließt, Pause zu machen. Das kennt jeder, der Sport macht, egal ob das Golf ist oder was anderes. Aber manchmal stehst du halt auf dem Platz und es will halt nicht so, wie du willst. Ob es dann an der Konzentration liegt, ob es irgendwas Physisches ist, was an diesem Tag dann nicht so genau funktioniert, kann ich jetzt aus der Ferne bei Xander Schauffele nicht beurteilen. Aber irgendwas wird ihn wohl daran gehindert haben, da nochmal zu performen wie am Vortag.
Bei einem anderen sind solche Schwankungen eigentlich überhaupt nicht vorstellbar. Jedenfalls nicht, seit er auf der Champions Tour unterwegs ist. Bernhard Langer, auch an diesem Wochenende wieder erfolgreich gewesen, den nächsten Turniersieg seiner Karriere eingetütet. Dominion Energy Charity Classic. Da kommen wir gleich nochmal drauf, hier bei nurgolf auf meinsportradio.de, und die Ladies in Thailand besuchen wir auch noch schnell hier bei uns in der Sendung.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Nur Golf auf meinsportradio.de. Wir schauen rüber zur Champions Tour Dominion Energy Charity Classic. Das Turnier, an dem am Ende, naja, wer denn sonst, Bernhard Langer wieder gewonnen hat, wieder dem Turnier seinen Stempel aufgedrückt hatte. In Richmond fand das Turnier statt und Langer siegte aber diesmal nicht mit einem großen Vorsprung, sondern es war ein einziger Schlag, der ihn am Ende von Scott Verplank auf Platz 2 trennte. Billy Mayfair, Kenny Perry und Vijay Singh, die teilen sich den dritten Platz. Tobi, Bernhard Langer hat es spannend gemacht, aber das Ende hatte es absolut in sich.
Ja, er hat es verdammt spannend gemacht. Es war auch für ihn eine Runde, die nicht so lief wie die beiden Tage zuvor. Champions Tour spielte ja auch nur 3 Runden. Auch für seinen Spielpartner Vijay Singh, die waren nämlich die beiden Führenden nach den ersten beiden Runden zusammen auf der Finalrunde, lief es auch nicht so dolle. Und sie waren beide die ganze Zeit eigentlich nur so um even par herum, ein unter, dann kam wieder ein Bogey dazu. Dabei hatte Langer ja gleich mit einem Birdie angefangen. Und ich dachte, ja, kannst du getrost ins Bett gehen, der Bernhard wird es schon machen. Aber hinten raus wird es dann doch nochmal spannend. Und tatsächlich am 18. Loch, ein paar 5, hat er ein Birdie gebraucht für das Playoff gegen Scott Verplank, der eine fantastische Runde gespielt hat mit 6 unter. Mhm. Und ja, aber Bernhard Langer wäre nicht Bernhard Langer, wenn er das Ding nicht gleich eingetütet hätte. Und zwar mit einem Eagle, mit einem Putt aus, ja, der war auch nicht ganz kurz. Das wären schon, ja, ich hab das Video heute Morgen bei Twitter gesehen. Ich würde mal so schätzen, das wären schon so 3, 4, 5 Meter gewesen sein. Ja, und mit dem Eagle hat er sich dann noch einen Schlagvorsprung erspielt und damit seinen, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube 6. Saisonsieg dieses Jahr eingefahren. Ja. Das ist halt wirklich einfach unglaublich. Er hatte im September zuletzt gewonnen, genau, bei der Pure Insurance Championship, hat dieses Jahr wieder Majors gewonnen, hat auch hintereinander Turniere direkt hintereinander weggewonnen. Ich glaube, man braucht nicht mehr viel zu sagen. Es ist einfach unfassbar bewundernswert, was der Mann nach wie vor alles abräumt. Und in welcher Manier, dass es halt auch nicht nur dieses Frontrunner ist, was er kann. Er ist immer oben dabei, er verpasst nie einen Cut, er ist immer in den Top 10 zu finden. Und schön, dass es auch in jetzt bei solchen Turnieren, dass er halt auch auf der 18 noch irgendwie so ein Ding halt dann mit einem Eagle entscheiden kann. Das ist halt einfach die totale Dominanz und das ist eine Selbstsicherheit, die der Typ hat. Und dann so unter, ich weiß gar nicht, ob der Mann eigentlich noch Druck verspürt, aber in so einer Situation könnte man ja meinen, er verspürt Druck. Kommst du auf die 18, bist als Führender in die Finalrunde gegangen und dann du brauchst einen Eagle. Ja, und Bernhard Langer spielt dann halt einen Eagle, um das Turnier zu gewinnen. Das ist eine Klasse. Ich weiß nicht, ob er vielleicht mal ein Seminar geben kann, dem einen oder anderen Spieler bei uns hier auf der European Tour. Was es bedeutet, einfach in Situationen zu liefern, in denen man liefern muss. Denn das ist einfach was der Typ kann, wie kein Zweiter, was ich mir bei einigen anderen und der deutschen Spieler auf der European Tour auch wünschen würde.
Das wäre wirklich vonnöten, dass Bernhard Langer da seine Erfahrung mal ein bisschen ja verteilt an die anderen Jungs. Und er lernt ja auch von Runde zu Runde und auf der Runde noch diesen Putt von dir, den du angesprochen hast, auf der 18. Den hat er versenkt, nachdem er an der 17 eine ähnliche Situation hatte. Da hat er ihn zu kurz gelassen und gesagt, naja, beim nächsten Mal mache ich ihn einfach ein bisschen länger, bringe ich ihn ins Loch. Hat funktioniert am Ende. 35. Turniersieg auf der Champions Tour in seiner Karriere. Das Turnier war übrigens der Start der Playoff-Events um den Charles Schwab Cup. Auch da führt er in der Wertung natürlich schon fast uneinholbar. Mal gucken, ob er sich dann am Ende auch das Turnier zum Schluss genehmigen wird. Wir drücken ihm auf jeden Fall die Daumen. Mit über 60 Jahren in diesem Jahr im August hatte Langer seinen 60. Geburtstag gefeiert, kann er also auch noch gewinnen. Zweiter Turniersieg bereits mit 60. Ein bisschen jünger ist die Dame, die in dieser Woche auf der LPGA Tour gewonnen hat. Die kommt aus Korea, ist 31 Jahre alt und sie heißt Eon Hee-ji. Und die hatte eine ganz, ganz lange Durststrecke zu durchbrechen und das hat sie geschafft bei der Swinging Skirts LPGA Taiwan Championship. Der letzte Turniersieg, 8 Jahre, 3 Monate und 10 Tage ist er her, Tobi, und das war nicht irgendein Turnier.
Nee, das war nicht irgendein Turnier. Vor 8 Jahren, 3 Monaten und 10 Tagen hat sie nämlich die Women's US Open gewonnen. US Women's Open, so heißt es, glaube ich, genau. Seitdem hat man im Prinzip nichts von ihr gehört. Ich muss auch ehrlich sagen, ich sag's ja auch immer wieder, wenn wir hier über die Ladies sprechen. sprechen, den Überblick über die ganzen Koreaner. Ja. Das ist nicht despektierlich gemeint. Ich habe ihn schlicht und einfach verloren. Das ist natürlich auch das Problem mit den Namen und so weiter. Es ist schwierig, aber sie ist jetzt auch tatsächlich noch nicht so wahnsinnig viel in Erscheinung getreten zuletzt. So dass es durchaus eine Überraschung ist, dass sie jetzt da ganz vorne dabei war. Auch die letzten Ergebnisse waren jetzt nicht so überragend. Sie hat das ein oder andere Top-10-Ergebnis gemacht dieses Jahr auf der LPGA-Tour. Aber jetzt hat sie nicht nur das Feld, auch den Platz dominiert bei einer Swinging Skirts. Und hat mit einem Vorsprung von 6 Schlägen jetzt gewonnen. Das stand eigentlich nie zur Debatte, dass hier jemand anderes irgendwie noch mit um den Titel mitspielt. Am zweiten Tag hatte sie mit einer 71 vielleicht ein bisschen eine etwas schwächere Runde, aber mit einer 65 am Finaltag, das ist da noch mal eine 7 unter, eine bogeyfreie Runde. Dann ist das auf jeden Fall ein verdienter Sieg.
Absolut, Hut ab. Lydia Ko, die hatte nochmal Druck gemacht, aber der Rückstand von ihr einfach zu groß. Lydia Ko, 70-74, wir hatten sie am Freitag hier bei unserer täglichen Berichterstattung in der Sportshow schon so ein bisschen abgeschrieben, gesagt, naja, das sieht alles nicht so gut aus. Hat sie sich am Wochenende aber offensichtlich ein bisschen dran orientiert, sich nochmal zusammengenommen, eine 68 und eine 65 nachgelegt, sich damit am Ende noch auf den alleinigen zweiten Platz geschoben, 6 Schläge hinter Eon Heiji. Lydia Ko, ist das jetzt vielleicht schon wieder so der Schritt in die richtige Richtung nach Wechsel von Caddy, Material, Trainer? Die hat ja eigentlich alles auf links gedreht.
Ja, die hat alles auf links gedreht. Die ist halt auch noch unfassbar jung, ne? Die hatte vor 3 Jahren hat ihre Rookie-Saison gespielt. Da hatte sie aber vorher schon 2-mal gewonnen als Amateurin auf der LPGA-Tour. Und das muss man halt auch im Hinterkopf behalten, dass sie noch so unglaublich jung. Ich muss eben einmal ganz kurz, was ist hier, 21 sogar erst noch. 20. Ich meine, und hat er schon fast alles gewonnen. Ich habe mit 20, glaube ich, auch noch nicht so feste Pläne gehabt. Da ändern sich, glaube ich, Ansichten vielleicht doch noch mal ein bisschen schneller. Und wenn du so jung, so erfolgreich bist, ich glaube, das bringt gewisse Dinge mit sich, die man sich nicht unbedingt vorstellen kann, wenn man es nicht selber erlebt hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon die Trendwende ist. Es ist auf jeden Fall eine relativ schwache Saison von ihr gewesen, auch wenn sie mehrere zweite, dritte Plätze hatte, aber doch für sie verhältnismäßig doch auch mal einen Cuts verpasst und so weiter. Ich sag mal so, hoffen wir mal, dass sie vielleicht doch wieder zu ihrer alten Form und Stärke findet, denn ich finde, sie ist eigentlich doch eine recht doch auch halbwegs charismatische Spielerin eigentlich, die sich auf diesem Medienparkett gut bewegt und die gewisse Fröhlichkeit und Leichtigkeit versprüht. Und gerade für uns Europäer und ich glaube auch für die Amerikaner ein guter Kontrast ist eben zu diesen vielen Koreanerinnen, auch wenn sie selber natürlich koreanische Wurzeln hat. Das ist doch ganz nett, da jemanden auch mit drin zu haben, als Identifikationsfigur. Und sie ist ein absolutes Aushängeschild der LPGA-Tour, das ist keine Frage. Und solche Spielerinnen braucht es dann natürlich auch. Es gibt natürlich nicht nur, das ist jetzt wieder nicht despektierlich gemeint gegenüber den Koreanerinnen, aber man muss es halt auch ehrlich so sagen, es ist halt auch schwierig, wenn du dann jede Woche eine andere Koreanerin hast, die da vorne gewinnt. Dann ist es einfach nicht so wahnsinnig einfach, den Überblick zu behalten. Beziehungsweise, wenn das so weitergeht, werden wir uns wohl reinfuchsen müssen und dann auch schlicht und einfach mal uns hinsetzen müssen und diese koreanischen Namen auswendig lernen.
Vor allen Dingen dann auch im Grunde den Nachwuchs gleich mit im Blick haben, weil da kommt ja auch gerne mal eine, die noch keine Meriten und auch keine Tourkarte hat, nach oben und gewinnt dann auch mal schnell. Also von daher, da muss man sich ganz, ganz breit vorbereiten auf den südkoreanischen Markt. Lass uns noch ganz kurz nennen, Sandra Gahl, die ist geteilt geteilte 53. geworden, damit zweitbeste Deutsche, denn Caro Masson, die hatte sich den geteilten 30. Platz am Ende geholt. Solide Leistung, mehr kann man da vielleicht dann auch wirklich nicht zu sagen. Wir werden nächste Woche natürlich auch wieder alle Touren im Blick haben, hier bei nurgolf auf meinsportradio.de, und schaut auch vorbei bei den Kollegen von golfpost.de. Immer aktuelle News und Geschichten aus dem Golfsport, aus allen Bereichen des Golfsports. Ihr werdet bestens versorgt bei Tobias Hennig und seinen Kollegen. Tobi, für heute, vielen Dank.
Vielen Dank. Ich darf noch eine Sache anfangen. Ich habe nämlich schon quasi meine Hausaufgaben in Vorbereitung, was koreanische Golfspielerinnen anbelangt. Kommenden Freitag kommt eine koreanische KLPGA-Spielerin bei uns in der Redaktion vorbei für ein Interview. Und da werde ich mich mal ein bisschen schlau machen und mal ein paar Insights geben lassen, was in Korea so abgeht, dass sie alle so gut sind. Und dann bin ich nächste Woche, kann ich hier groß auftrumpfen dann mit meinem neu gewonnenen Wissen.
Alles klar, wir sind gespannt auf deine Expertise zum koreanischen Golf. Nächste Woche hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Tobi, vielen Dank.
Gerne, ciao.
Nur Golf auf meinsportradio.de.